Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir machen die Fortsetzung im Leben von Josef und lesen aus 1. Mose Kapitel 46, die Verse 1 bis 34. Das ist das ganze Kapitel 1. Mose 46, 1 bis 34. Israel zog hin mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer dar dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung: Jakob, Jakob! Er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob auf von Beersheba. Und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten, Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm. Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen: Jakob und seine Söhne, der erstgeborene Sohn Jakobs, Ruben, die Söhne Rubens, Henoch, Pallu, Hezron und Karmi, die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul, der Sohn der Kanaaniterin. Die Söhne Levis, Gershon, Kehat und Merari. Die Söhne Judas, Er, Onan, Schela, Peretz und Serach. Aber Er und Onan waren gestorben im Lande Kanaan. Die Söhne aber des Peretz, Hezron und Hamul. Die Söhne Issachars, Tola, Puva, Jaschub und Schimron. Die Söhne Sebulons, Seret, Elot und Jachleel. Das sind die Söhne der Lea, die sie Jakob gebar in Mesopotamien, dazu seine Tochter Dina. Die machen zusammen mit ihren Söhnen und Töchtern 33 Seelen. Die Söhne Gads, Ziphion, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arod und Areli. Die Söhne Assers, Jimna, Jishwa, Jishwi, Beri, dazu Serach, ihre Schwester. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel. Das sind die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte, und sie gebar Jakob diese 16 Seelen. Die Söhne Reils, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden geboren in Ägyptenland Manasse und Ephraim, die ihm Asenat gebar, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Die Söhne Benjamins, Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch, Mupim, Huppim und Ard. Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob geboren wurden, zusammen 14 Seelen. Der Sohn Dams, Schuham. Die Söhne Naphtalis, Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem. Das sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel gegeben hatte, und sie gebar Jakob diese 7 Seelen. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen, ausgenommen die Frauen seiner Söhne, sind alle zusammen 66 Seelen. Die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren 2 Seelen, so dass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese. Als sie in das Land Goschen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Josef: Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Hause: Ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen: Meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen, aus dem Lande Kanaan und sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben. Ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Goschen. Denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Bis hierher.
Meine Lieben, wir können sagen, dass in der Josef-Geschichte heute mit dem heutigen Text eine große Wende eintreten wird oder eingetreten ist. Nun, wir werden das miteinander näher betrachten. Darum schlagen wir noch ein wenig rückwärts, was in den letzten 22 Jahren geschehen ist mit Jakob. Was er alles erlebt hatte. Er hatte seine Frau mal verloren, die Rahel, seine Lieblingsfrau. Benjamin wurde geboren damals. Er hatte Josef, den bevorzugten Sohn, und den hat er jetzt auch verloren. Es sind bereits 22 Jahre her, dass das passiert ist. Und wir sehen seinen Zustand. Die Brüder wollten Josef töten, aber um das Leben zu retten, machte einer der Brüder den Vorschlag, man soll ihn nach Ägypten verkaufen, den Händlern geben, damit er nicht gestorben ist. Aber sie täuschten doch einen Tod vor von Josef, seinen bunten Rock, tauchten sie im Bocksblut ein, ließen diesen Rock dem Vater bringen und ihn eben fragen, was ist da passiert mit deinem Sohn Josef? Ist das nicht etwa sein Rock? Sodass der Vater annehmen musste, Josef ist von einem wilden Tier zerrissen worden, dass er tot sei. Er sah Josef 22 Jahre nicht mehr. Heute kommen wir zum Wiedersehen von Josef. Aber wir betrachten noch ein wenig den Zustand von Jakob. Wir blättern zurück ins Kapitel 37, nachdem Josef nach Ägypten verkauft worden war, wie der Vater da zumute war.
1. Mose 37, Vers 35. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn.
Er wollte sich nicht trösten lassen. Wir haben das schon wiederholt gehört, dass die Brüder natürlich den Vater nicht trösten konnten, denn sie hatten ihn ja umbringen wollen und nach Ägypten verkauft. Sie wollten ihn weghaben. Sie waren schuldig. Und wenn wir Schuldgefühle haben oder Schuldbewusstsein bekommen, können wir keinen Menschen trösten. Zuerst muss unsere Schuld bekannt sein. Nun, sie wollten den Vater trösten und der Vater war untröstbar. Und was sagt er? Ich will auch in die Grube hinunterfahren, ins Totenreich zu meinem Sohn. Er klammerte sich derart an seinen Lieblingssohn. Er wollte jetzt einfach bei ihm sein. Das war Jakob, sein Zustand, und er ließ sich nicht trösten. Er verharrte 22 Jahre lang in seinem Zustand. Den Menschen war es unmöglich, aber Gott ist kein Ding unmöglich. Jetzt nach 22 Jahren geschieht dann das Große. Zuerst muss er seinen zweiten Lieblingssohn, den Benjamin, hergeben, nach Ägypten senden, sonst wären sie verhungert. Wir sehen hier einen ganz mächtigen Druck auf diesen alten Mann. Ein Druck, menschlich fast nicht zum Ausharren. Das bewirkt diesen Druck. Er verharrte noch mehr in seiner eigenen Meinung drin. Meine Lieben, Not kann uns in eine eigene Meinung hineinpressen, die ein Leben lang einen Mensch begleiten kann. Da kommt er nicht mehr heraus von sich aus, aber Gott hat Möglichkeiten herauszureißen. Wir müssen aufpassen, das ist nicht nur bei den alten Menschen so. Oft sind sogar junge Menschen von einer Meinung über sich selber, sind sie so eingespurt, dass sie darauf beharren, dass sie nicht belehrbar mehr sind oder tröstbar. Wir müssen es immer wieder prüfen, gehören wir auch schon zu diesen Menschen oder kann man uns noch trösten, kann man uns noch den Weg zeigen oder haben wir festgefahren wie der Jakob: Ich habe nur noch ein Ziel, hinunterzufahren ins Totenreich, wo der Josef ist. Er hatte nur noch Josef im Kopf. Und wo führt das hin? Er hatte ein Herz, das zermürbt war. Ein Herz, das wie verstockt erschien. Er konnte nicht mehr fröhlich sein. Er hatte nur noch eines im Kopf. Denn Josef muss ich wiedersehen. Meine Lieben, das war der Zustand von Jakob.
Du bist des Lebens wahre Quelle. Sprichst du ein Wort, so wird es Licht. Bist du mein Führer. Das Schönste kein Gewinn.
Herr, lass mich immer.
Hatte nur noch eines im Kopf. Den Josef muss ich wiedersehen. Meine Lieben, das war der Zustand von Jakob. Und darum ist es auch selbstverständlich, als die Brüder mit Benjamin, auch mit dem Simon, der gefangen war in Ägypten, wieder nach Hause kamen und dem Vater erzählten, Josef lebt, das ist der Herrscher von Ägypten geworden. Er glaubt ihnen kein Wort. Wenn man jemand 22 Jahre lang vortäuscht, belügt, ist nicht zu erwarten, dass er dann das glaubt. Er glaubte erst, als er die Wagen sah, die Wagen, die Josef gesandt hatte, dass sie nach Ägypten fahren sollten. Da heißt es
in 1. Mose 45, Vers 27, im Kapitel zuvor, da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig.
Der Geist Jakobs wurde nach 22 Jahren wieder lebendig. Stellt euch das vor. Er war 130 Jahre alt. Sie sagten alles, was der Mann gesagt hat. Der Mann hat ihnen auch gesagt, als erstes, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Endlich erzählten die Brüder mal alles, bekannten sie die ganze Schuld. Aber sie waren beeindruckt. Sie hatten Josef erlebt, gesehen. Auch sie sahen die Wagen. Auch sie sahen eine neue Zukunft, einen Ausgang aus der Hungersnot. Und der Geist, nach 22 Jahren wurde in Jakob wieder lebendig. Das nennt man Erweckung, oder nicht? Wie war denn sein Geist jetzt? Lau, tot, unbeweglich, unbemerkbar. Er hatte nur stur, ganz stur im Kopf, ich will Josef sehen. Jetzt sieht er, Josef lebt. Er ist nicht tot. Das alles kommt ja von Josef. Er hatte Beweise.
Und Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe.
Es ist mir genug, dass Josef noch lebt. Ich gehe hin, ich will ihn sehen und dann sterben. Seinen festen Plan zu sterben hatte er schon 22 Jahre lang, bei Josef zu sein. Jetzt will er Josef sehen und dann sterben. Jetzt hat er genug von diesem schweren und schwierigen Leben. Wir sehen, wie hartnäckig bei einem Menschen das eingefleischte Erlebnis ist und dann die eigenen Gedanken. Warum hatte das Jakob? Sah er nicht die Himmelsleiter? Die Engel auf- und niedersteigen, hat er nicht besondere Gotteserlebnisse gehabt? Natürlich hat er nicht eine Großfamilie. Er wurde zwar betrogen, Rahel, seine Lieblingsfrau, bekam er eben erst im zweiten Anlauf. Er musste 14 Jahre lang dienen für seine beiden Frauen mit den zwei Mägden. Meine Lieben, das alles prägte diesen Jakob. Und dann wurde ihm ja Josef geboren. Und von dem Moment an, als die 14 Jahre vorbei waren, da wurde Josef geboren. Und da gab es ein neues Vertragsverhältnis mit dem Laban. Jetzt teilten sie die Rendite, gesprenkelt und nicht gesprenkelte. Zehnmal hat der Laban ihm den Lohn geändert, weil immer Gott ihm das gab, was Laban wählte. Meine Lieben, Josef hat ein schweres Leben hinter sich. Und dieser Josef spielte eine mächtige Rolle in seinem Leben. Nun, jetzt ist sein Geist lebendig geworden. Und doch ist doch noch ein bisschen von diesem Alten mittendrin. Oh, es ist mein Lebenswunsch erfüllt. Ich habe Josef gesehen. Dann will ich sterben. Es ist mein Lebenswunsch in Erfüllung gegangen. Wenn wir besondere Lebenswünsche haben, die können in Richtung Eheschließung sein, die können in Richtung da beruflich sein, können in Richtung Frömmigkeit sein. Meine Lieben, unsere eigenen Pläne können uns gefangen nehmen, uns versklaven. Und der Mensch merkt es nicht. Aber es fängt ihm dann die Verbindung, das Leben im Geist, die Verbindung mit dem lebendigen Gott. In diesem Zustand war Josef, obwohl der Geist lebendig wurde, obwohl er die Entscheidung traf, ich will, ja, wir fahren nach Ägypten.
Israel zog hin mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer dar dem Gott seines Vaters Isaak.
Israel nahm alles mit, die Söhne, alles, was sie gekauft hatten, sie packten alles mit ein, das Vieh, Frauen, Kinder, Großkinder und alles, was da mit dabei war. Nun, radikaler Wechsel. Da waren sie rasch reisebereit. Und der Weg führte an Beersheba vorbei. Was hat dieses Beersheba zu tun? Warum baute er dort? Warum brachte er dort Opfer? Beersheba hat eine Bedeutung. Sein Großvater, der Großvater von Jakob, wie hieß der? Sein Großvater hieß Abraham. Dort in Beersheba hatte er einen Streit mit Abimelech. Abimelech sah, dass der Herr mit Abraham war. Er sah, er stand unter dem Segen Gottes. Obwohl er oder seine Knechte gegen ihn kämpften. Sie machten ja die Brunnen zu, das Lebenswasser abgeschnitten. Nun, dort in Beerseba verhandelte Abraham mit dem Abimelech. Abimelech wollte einen Bund mit ihm schließen. Und Abraham sah, die Bedingungen sind gut, sie schlossen einen Bund. Und der Brunnen wurde ganz eindeutig dem Abraham zugeschrieben, dass er ihm gehört. Abimelech hatte nicht einmal gewusst, dass seine Knechte den Brunnen zugeschüttet hatten. Es war eine Segenstätte, dieses Beerseba. Aber noch mehr, Abraham, als er den Ismael fortschickte mit der Hagar, in der Wüste nahe Beerseba war die Hagar mit ihrem Sohn Ismael. In der Nähe von Beerseba, wo sie dann den Wasserbrunnen sah, wo sie sich aufgegeben hatte. Ja, Beerseba hatte noch eine andere Bedeutung. Beerseba war der letzte Wohnort von seinem Vater Isaac und von Jakob und Esau, als Jakob vor Esau flüchten musste, wegen dem Schwindel mit dem Erstgeburtsrecht. Er musste von Beerseba weg, und jetzt ist er wieder dort. Jetzt wird geopfert. Nun, Beerseba war ein bekannter Ort, war ein Ort, wo auch Abraham, sein Großvater, sich immer wieder hingezogen fühlte und dorthin ging. Und dort gingen sie weit weg und dann kamen sie wieder dort zusammen. Meine Lieben, Abraham, er hatte auch einen Sohn. Isaac machte dem Abraham keinen Kummer. Wisst ihr warum? Zwischen Jakobs Verhältnis zu Josef und das Verhältnis von Abraham zum Isaac war ein ganz anderes. Der Grund war, Abraham bekam den Befehl, den Sohn der Verheißung, den Isaac, auf den Altar zu legen und ihn zu opfern. Gott wollte schauen, ob der Abraham das Geschenk Gottes lieber hat oder den lebendigen Gott, der es ihm gegeben hat. Ganz einfach. Nun, dort, Abraham gab seinen Sohn Isaac. Er legte ihn auf den Altar. Und Josef wurde von seinem Vater Jakob eben nicht auf den Altar gelegt. Er wollte ihn zwangshaft halten. Er ist so wie gläubige Eltern, die jahrelang nur noch für ihre Kinder beten, sonst gibt es keine Menschen mehr, für die man beten könnte oder sollte. Er war ganz eingespurt auf diesen Lieblingssohn Josef. Jetzt will er ihn noch sehen, eigenwillig, nicht Gottes Plan. Bei Isaac und Abraham war das Verhältnis wirklich ganz anders. Isaac war im Alter auch noch esslustig. Darum wollte er noch ein gutes Wildpfeffer essen, bevor er den Segen gab. Und hat es dem Falschen gegeben, nach Gottes Willen. Wir kennen ja die Geschichte, wie Jakob und seine Mutter Rebekka geschwindelt haben. Meine Lieben, das sind unterschiedliche Lebensläufe. Aber jetzt kommt Jakob an dem Punkt hin, wo er bis anhin den Segen Gottes hatte. Und als er dort weggehen musste mit Laban, er wurde nur immer betrogen, hatte mit seinen Frauen auch seine Probleme, hatte mit seinen Söhnen seine Probleme, er hatte volle Probleme. Seine Lieblingsfrau war unfruchtbar und nachher hat er sie plötzlich verloren bei der Geburt von Benjamin. Meine Lieben, Jakob war geprägt durch die Not, durch die Leiden, die er erlebt hatte. Und seine Söhne waren nicht besser als er selber. Sie lebten nicht für den lebendigen Gott. Auch sie waren tot im Geist. Auch sie mussten lebendig sein. Teilweise wurden sie lebendig, als sie Josef sahen und sie mit Josef weinten.
Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich.
Dort in Beerseba war das erste: Jetzt bringt Jakob Opfer. Wie das bei Israel war: Sühnopfer, Vergebungsopfer. Ein Lamm wurde geschlachtet. Vorbild zum Lamm Gottes, zu Jesus Christus. Er sah, er braucht Vergebung. Er sah auch, dass sein Leben verändert werden muss. Und jetzt geschieht das Große, meine Lieben, das Große. Gott ruft ihn in der Nacht in einer Offenbarung. Er erscheint ihm und ruft: Jakob, Jakob. Er sagte nicht dann zu Gott: Oh Gott, gib mir Gnade zur Reise. Ich will den Josef sehen und dann hilf mir, dass ich sofort sterben kann. Wenn Gott mit uns reden will, durchs Wort Gottes, dann haben wir viel zu viele Gedanken im Kopf der eigenen Nöte und eigenen Wünsche. Dann kann Gott nicht mit uns richtig reden. Jakob sagte: Hier bin ich. Wir sehen, es ist etwas passiert mit diesem Jakob. Er trauert nicht mehr, hat nicht mehr seinen eigenen Willen im Vordergrund, sondern er sagt zu Gott: Hier bin ich. Jetzt kann Gott mit ihm reden. Passen wir auf, dass wir im Gebet nicht Gott ständig Bedingungen stellen. Immer ständig meine, er muss jetzt mir das tun und das muss er tun und so muss ich noch empfinden und das muss ich noch haben. Sage doch deinem Herrn Jesus: Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Merken wir uns gut, wenn Gott für uns ist, weil unser Herzenszustand zu Gott wieder in Ordnung gekommen ist, dann kann niemand wieder uns sein. Das heißt, es prallt ja ab, es schadet uns ja nichts. Wenn etwas nicht funktioniert, müssen wir als erstes prüfen: Bin ich mit Gott in Ordnung? Kann Gott wirklich für mich sein? Bin ich in seinem Plan? Bin ich wirklich in seinen Spuren? Sage ich ihm: Hier bin ich. Und ich sage: Hier bin ich bereit, auch seinen Willen, wie er sein mag, zu akzeptieren, Leben oder Tod sogar. Hier bin ich. Und dann redete Gott mit dem Jakob.
Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen.
Ich bin Gott. Ich bin Gott deines Vaters. Also das ist jetzt der Gott, der den Isaak errettet hat auf dem Opferaltar. Das ist der Gott, der der Sarah und dem Abraham im hohen Alter geschenkt wurde. Das ist der Gott, den Abraham im Auftrag dieses Gottes den Isaak auf den Altar gelegt hat. Das ist der richtige Gott. Also Jakob wusste: Mein Vater Isaak, der hatte einen Gott, den er nicht mehr spürte. Spürte nur noch sein Elend, sein Unrecht, das seine Söhne ihm taten, obwohl er das noch gar nicht richtig erkennen konnte. Man spürt so etwas. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Kein anderer Gott. Und uns sagt Jesus: Ich bin Jesus, dein Erlöser. Es ist der Gott, der seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, nicht verschont hat. Er hat auch ihn nicht verschont, sondern hat ihn in diese Welt gesandt, um unsere Schuld, für die wir verloren sein müssten, zu sühnen, auf sich zu nehmen, denn er war ohne Sünde. Und dann kommt dann im Römerbrief 8,32 eine wunderbare Verheißung. Also, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht auch alles schenken? sondern diesen Reichtum, der darin liegt. Und dieser Reichtum, den der Jakob bekommt, meine Lieben, dieser Reichtum müssten wir wieder erleben, das wäre Erweckung in den einzelnen Herzen. Nicht ständig kämpfen, nicht ständig zu kurz kommen, nicht ständig am alten Zeug herumkribbeln. Wir können mit 90 Jahren nicht mehr an unseren Kindern Erlebnissen Schuld geben, wenn es uns schlecht geht. Aber wir lange Zeit haben wir Zeit. Jesus schenkt uns alles, wenn wir ihm vertrauen. Auch dem Jakob will Gott jetzt ihm alles schenken. Er sagte, fürchte dich nicht.
Sei still, mein Herz, der Heiland hört dein Klagen. Sag ihm dein Sorgen, bring ihm alles Leid. Er wird dich führen, deine Lasten tragen, treu dich geleiten hin zur Ewigkeit. Blick auf zum Kreuz, stehst du allein auf Erden. Jesus schenkt Licht dir, Fried und volles Heil. Sieh seine Liebe, sieh sein bitteres Sterben. Ewige Erlösung wird dir jetzt zuteil. Der Herr ist Gott, er wird dich nicht verlassen. Trau seiner Gnade, höre auf sein Wort. Er führt zum Siege, mag die Welt auch hassen. Gott ist dein Helfer, bleib dein Ruheort.
Ach, halte still, wenn er dich ruft, so höre. Schau nicht auf andere, folg nur deinem Herrn. Tu alles ihm, dem Herrn der Welt zur Ehre. Ganz und gern.
Der Herr ist treu, mit ihm kannst du es wagen. Er wird dich führen, dir zur Seite stehen. Sein ist dein Leben, drum lass alles fragen. Jesus ist mit dir, er wird's wohl versehen.
Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen.
Also fürchte dich nicht, nach Ägypten herunterzuziehen. Jakob hat die Angst, in allem hat er Angst. Angst, was zu unternehmen. Angst, den Willen Gottes zu befolgen. Angst, könnte wieder was passieren. Fürchte dich nicht, Jakob. Und Gott gibt ihm die Verheißung, dort in Ägypten will ich dich zum großen Volk machen. Nicht in Kanaan, sondern dort in Ägypten sollst du das große Volk werden. Eine wunderbare Verheißung, oder nicht? Was waren denn Jakobs Gedanken? Seine Gedanken waren nur noch ein Gedanke, will Josef sehen und sterben. Er bekümmerte sich nicht um seine Nachkommen. Er bekümmerte sich nicht um die Verheißung Gottes, wo an Abraham schon geschah, ich will dich zum großen Volk machen, wie Sand am Meer. Meine Lieben, seht ihr, wie unsere Verstehung Verstocktheit oder das Konzentriertsein auf etwas, an dem wir uns so klammern, wie das Hindern ist in der Reich Gottes Arbeit. Jakob dachte gar nicht mehr so weit. Er hatte die Verheißung ganz sicher gewusst von seinem Vater Isaac und Abraham. Aber sein Denken war eingeschränkt. Passen wir auf, dass unser Denken nicht eingeschränkter wird, die Einschränkung durch unsere eigenen Maßstäbe, durch unsere Leiden, durch unser eigenes Erleben, durch angebliches Unrecht oder das unten durchgehen müssen und so weiter, wie das alles heißt. Wenn wir von Gott berufen sind, ihm zu dienen, brauchen wir Raum im Herzen. Diesen Raum, die Verheißung Gottes, was er mit uns vorhat. Er will Seelen erretten. Jesus will uns stärken und bewahren. Das ist in seinem Willen.
Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen, und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken.
Noch eine weitere klare Wegweisung und eine mächtige Verheißung. Gott sagt zu Jakob: Ich will mit dir nach Ägypten ziehen. Du musst nicht allein gehen. Ja, Jesus sagt: Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus geht uns voran in dieser Welt. Er leitet uns, er führt uns. Warum diese Sorgerei? Er hilft uns. Wir brauchen, dass Gott unseren Geist erweckt. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen das Eingreifen des Herrn, dass wir uns nicht auf uns ständig konzentrieren, auf unsere Krankheiten oder unsere Intelligenz oder unsere Nöte oder unser Zu-Kurz-Kommen oder unser immer in letzter Reihe stehen müssen. Wir sollen aufblicken zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unserem Glauben. Und jetzt hat Jakob diese göttliche Verheißung. Und Josef wird dir die Augen zuschließen. Er wird dir die Augen zuschließen. Meine Lieben, er zeigt, er wird bei Josef sein, bis am Lebensende. Aber da gibt es eine Augen zuschließen. Auch das ist eine Verheißung. Jakob, bis anhin wollte er nach Ägypten gehen, Josef sehen und sterben dann. Hat er diesen Gedanken behalten? Wir werden sehen.
Da machte sich Jakob auf von Beersheba. Und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen.
Die Kinder, die Söhne, hoben ihren alten Vater auf den Wagen. Er konnte ja nicht mehr selber aufsteigen, die Kinder auch nicht. Aber es wurde ihm geholfen. Wir sehen, alle, der Zug nach Ägypten ist vollendend da, für alle. Sie haben eine Zuversicht. Jakob hat die Verheißung: Ich will mit dir gehen. Ich will aus dir ein großes Volk machen. Ich will dich aber auch wieder zurückführen. Es war nicht eine bleibende Stätte dort in Ägypten. Es war eine Etappe. Wir haben hier auch keine bleibende Stätte. Jesus kommt bald wieder. Dann ist unsere Stätte dort. Oder wenn er uns abberuft. Meine Lieben, das Leben ist so einfach, aber der Mensch, wenn er auf sich selber blickt, geht ihm schlecht. Auch begründete Sorgen, begründete Nöte in der Familie. Jakob hat ja ganz schreckliche Familiennöte. Den liebsten Sohn hat er verloren und die anderen belogen ihn 22 Jahre lang. Das war doch kein Leben, oder nicht? Und doch, bei Jakob fehlte etwas. Nun, sie gehen nach Ägypten.
Musik. Manchmal weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Jeder Schritt ist kraftlos und das Herz ist sorgenvoll. Doch dann seh ich, wie du die Erde durch das Weltall lenkst und uns Menschen täglich neu das Licht der Sonne schenkst. Und dann wird mir klar, wie groß du, Jesus, bist und dass kein Problem zu schwierig für dich ist.
Alle Macht im Himmel und auf Erden,
im Himmel und auf Erden,
in deiner göttlich großen
bist, der trotz seiner Größe mich hier unten nicht vergisst. Und wenn die Schwierigkeiten groß wie Berge vor mir stehen, hilf mir dann vertrauensvoll zu dir heraufzusehen.
Und dann mach mir klar, wie groß du, Jesus, bist und das einfach nichts unmöglich. Und dich in deiner Größe ganz zu sehen.
Und nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten, Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm.
Ganzes Geschlecht, alles ging mit, niemand blieb zu Hause. Alles, was sie hatten.
Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten.
Seine Söhne, seine Töchter, auch die Schwiegertöchter und Enkelinnen und Enkel, alles nahm er mit nach Ägypten. Wir sehen plötzlich eine ganz neue Linie. Der Herr war mit ihm im Herzen drin. Er hatte die Gewissheit, diese Reise ist vom Herrn, ist von Gott gewollt.
Dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Jakob und seine Söhne, der erstgeborene Sohn Jakobs, Ruben. Die Söhne Rubens, Henoch, Pallu, Hezron und Karmi. Die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Die Söhne Levis, Gershon, Kehat und Merari. Die Söhne Judas, Er, Onan, Schela, Peretz und Serach. Aber Er und Onan waren gestorben im Lande Kanaan. Die Söhne aber des Peretz, Hezron und Hamul. Die Söhne Issachars, Tola, Puva, Jashub und Shimron. Die Söhne Sebulons, Sered, Elon und Jachleel. Das sind die Söhne der Lea, die sie Jakob gebar in Mesopotamien, dazu seine Tochter Dina. Die machen zusammen mit ihren Söhnen und Töchtern 33 Seelen.
33 Seelen Nachkommen hatte die Lea, von der hieß es, die hatte ein blödes Gesicht. Die wollte Jakob ja nicht haben. sondern er liebte die Rahel, die Hübschere. Aber Gott segnete die Lea am meisten mit Kindersegen und auch mit Großkindern. 33 Menschen stammten direkt von dieser Lea ab.
Die Söhne Gads: Ziphion, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arod und Areli. Die Söhne Assels: Jimna, Jishwa, Jishvi, Beri, dazu Serach, ihre Schwester. Und die Söhne Berias: Heber und Malkiel. Das sind die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte. Und sie gebar Jakob diese 16 Seelen.
Also die Magd, die Laban der Lea gegeben hat, gebärt Nachkommen 16 Seelen. Diese Magd war zweitstark gesegnete mit Kindern.
Die Söhne Rahels, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden geboren in Ägyptenland Manasse und Ephraim, die ihm Asenat gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Die Söhne Benjamins: Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Huppim und Art. Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob geboren wurden, zusammen 14 Seelen.
Rahel, 14 Seelen. Josef hatte nur 4, waren zu dritt, die nach Ägypten kamen. Und sein Bruder Benjamin, das heißt immer der Knabe, oder nicht? Natürlich war Benjamin ein Knabe, als er verkauft wurde, war Benjamin 11 Jahre alt. Jetzt ist er 32 Jahre alt und hat 10 Söhne. Und der Segen wurde nicht über Josef gegeben, der reiche Kindersegen, aber der geistliche Segen, der war im Moment bei Josef allein.
Der Sohn Dans, Schuham. Die Söhne Naphtalis: Jachzeel, Guni, Jetzer und Schillem. Das sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel gegeben hatte. Und sie gebar Jakob diese 7 Seelen.
Also nur 7 Seelen gebar die Magd von der Rahel. Wir sehen Lea mit 33 Nachkommen, ihre Magd Silpa mit 16 Nachkommen und Rahel 14, also Josef Benjamin, und die Magd mit 7.
Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen, ausgenommen die Frauen seiner Söhne, sind alle zusammen 66 Seelen. Die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren 2 Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70.
Also total 70 Seelen, die Rechnung geht auf. Die 2 Söhne Josefs, Josef selber und natürlich Jakob auch. Es waren 4, 70 total. Also Gott führte 70 direkte Nachkommen nach Ägypten. Die Frauen der Söhne waren ja nicht direkte Nachkommen von Jakob, sondern die waren hinzugeheiratet. Es zählten nur die wirklichen Nachkommen von Jakob. 70 Menschen.
Ich kann's nicht fassen, dass mich Gott geliebet, so voller Sünd, bedeckt mit Schmach und Schuld. Der große Gott, den ich so oft betrübet, mach mich zum Freund durch seines Namens Huld. Wie konnte Gott so freundlich mein Denken. Ja, durch das Kreuz macht er von Sünden mich rein. Wer Jesus glaubt, dem will er Leben schenken. Wer Jesus hat, der bleibt für immer sein. kannst nicht fassen, dass mich Gott erwählet und mich zum Erben seines Reichtums macht, dass er aus Gnad zur heiligen Schar mich zählet, die bald erscheint in Herrlichkeit und Pracht. Wie konnte Gott so freundlich mein Gedenken, ja durch das Kreuz macht er von Sünden mich rein. Wer Jesus glaubt, dem will er Leben schenken. Wer Jesus hat, der bleibt für immer sein. Ich kann's nicht fassen, dass er mich erkoren und dass sein Wort uns Sünder selig macht. Den Völkern Heil, wer glaubt, wird neu geboren. O, ward uns solche Botschaft je gebracht. Wie konnte Gott so freundlich mein Gedenken, ja durch das Kreuz macht er von Sünd mich rein. Wer Jesus glaubt, dem will er Leben schenken. Wer Jesus hat, der bleibt für immer sein.
Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese.
Es trifft Jakob wieder eine Wahl. Er sendet Juda voraus, dass er zu Josef geht und dass Josef ihnen das Land Goschen anweist. Also Jakob, er unterstellte sich der Führung von Josef. Er sandte Juda, zu dem hatte er am meisten Vertrauen, denn der war ja Bürge mit seinem Leben, dass Benjamin wieder zurückkam.
Als sie in das Land Goschen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse.
Also, Josef, er ging mit seinem Wagen dem Vater entgegen. Als er den Vater sah, umarmte er und lange war er am Hals vom Vater und weinte, weinte, weinte. War Josef ein weinender Mensch? Ja, er hatte Gefühle. Josef war nicht ein hartherziger Mensch, obwohl Gott ihn anwies, hart zu sein mit seinen Brüdern am Anfang, weil sie immer wieder sich als gute Leute bezeichneten, als sie ihn noch nicht erkannt haben. Und der Vater, alle Brüder haben auch geweint. Vom Jüngsten bis zum Ältesten, als Josef ihnen zu erkennen gab und sie umarmte. Aber der Vater weint nicht. An dem steht nichts. Warum weinte der Vater nicht? Ich glaube, die Freude, die Freudentränen beim Vater doch am meisten größten hätten sein dürfen oder sollen. Warum weinte es dieser Vater nicht? Weil er alt war. Ja, alte Leute können vielleicht nicht mehr weinen, haben keine Gefühle mehr, sind abgestumpft. Nein, das war Jakob auch nicht. Warum weinte Jakob nicht?
Da sprach Israel zu Josef: Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.
Er hatte einen Plan, der Jakob. Nun will ich gerne sterben. Wenn er sterben denkt, kann er natürlich nicht weinen aus Freude, dass er jetzt Josef sieht. Er sagt, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Ja, ich habe jetzt dein Angesicht gesehen, ich weiß, dass du lebst, jetzt will ich gerne sterben. So leicht ging das Sterben dann doch nicht. Wisst ihr, wie lange der Jakob noch lebte nach dieser Aussage? 17 Jahre lang. Das war eine lange Zeit, oder nicht? Die Begegnung ist jetzt geschehen, er hat den Josef gesehen und...
Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Hause. Ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und sie ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan.
Josef war der Herrscher in Ägypten. Das heißt, er konnte machen, wie er es für gut fand. Pharao sagte, ich bin nur um den Thron höher als du. Aber was alles Geschäftliche, das machst du. Josef wird jetzt sagen, gut, meine Lieben, ich mache sie so und so. Nein, er zeigt jetzt auch seinen Brüdern und seinem Vater. Er ist wohl der Regent von Ägypten, der Herrscher, aber hat auch noch einen Vorgesetzten, den Pharao. Ich will hingehen und ihm sagen, dass ihr hier seid. Pharao hat sie eingeladen, den Brüdern eingeimpft und dem Josef, dass sie bald kommen sollen. Er stellte die Wagen zur Verfügung und alles. Und jetzt, Josef, bleibt demütig, obwohl er einen so hohen Posten hatte. Er will nicht der Höchste sein, sondern er lässt ganz ruhig den Pharao den Höchsten sein. Und entsprechend handelt er aber auch. Es geht um seine Verwandten. Also, es heißt von Josef, dass er, als er das erste Kind bekam, dass Gott ihn vergessen ließ, sein Leid und auch sein Vaters Haus. Es gab damals bei Josef einen Abschluss. Er wurde eingesetzt, er hatte nicht mehr Zeit, alten Sachen nachzudenken. Er sah das Wirken Gottes, diese ganze Versöhnung, das ganze Wirken in den Herzen seiner Brüder und in seinem Vater. Und sein Vater wollte ja noch sterben jetzt. Jetzt hat das Ziel erreicht. Oh, meine Lieben, wir können nicht sagen, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, jetzt will ich sterben. Gott will unser Ziel sein. Und er entscheidet über uns, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht. Jakob hatte sein Ziel noch nicht erreicht. Es brauchte noch 17 Jahre Leben in Ägypten. Eine völlige Umstellung. 17 Jahre lang lebte Jakob noch. Es gibt auch oft in unserem Leben gewaltige Striche durch unseres Reden oder Denken. Gott hat seinen Sohn uns gesandt, um uns zu erlösen. Nicht, dass wir eigene Wege weitergehen. Wir haben es aber Jakob gesehen. Es ist ein sündiger Weg gewesen, den Jakob gegangen ist. Er ging ihn ohne Gott. Er war Jakobs Weg. Gottes Weg war ja anders geplant. Er ging durch Tiefen, auch Josef. Aber wir sehen, wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken, wenn wir unser Leben ihm ganz geben? Prüfen wir uns doch einmal, wie viel sind wir mit unserem eigenen Egoismus oder mit unserer jahrelangen Prägung, stehen wir Gott im Weg, dass er uns das Leben im Geist schenken kann. Wir können in einer derartigen Eigengesetzlichkeit leben, nicht nach der Bibel, aber eigene Gesetze entwickeln sich im Menschen. So hat man es immer gemacht, also ist es immer einzig so richtig. Der Mensch kann sich nicht mehr leiten lassen von Gott dann, wenn dem Jesus uns alles schenkt. Er will uns reich beschenken, dich und mich.
Thank you.
und sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben. Ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht.
Sie haben alles mitgebracht.
Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Goschen. Denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel.
Also, Josef gibt jetzt seinem Vater und seinen Brüdern mit all ihren Nachkommen genaue Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben vor dem Pharao. Jetzt, dieser letzte Vers vom Kapitel zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Josef sagt ihnen, sie sollen dem Pharao sagen, dass sie Viehzüchter sind, kleine und große Tiere haben, die sie hüten, die sie aufziehen. Da sollen sie vor allem anfangen an Viehhüter, Viehzüchter, dem Pharao sagen, ohne großen Titel. Und dann sagt er noch, vor den Ägyptern ist Viehzüchter ein Gräuel. Müssen Sie doch jetzt dem Pharao nicht sagen, oder? Ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Gott will nicht, dass wir mehr uns gelten lassen, als wir sind. Auch wenn das nachteilig ist. Wir sollen gar nichts vortäuschen, auch bei einem Pharao nicht. Auch den Behörden nicht. Viehhüter war ja vor Gott nicht etwas Schlimmes. Nein, im Gegenteil. Jesus als der gute Hirte. Aber vor den Ägyptern, da waren also studierte Leute, die machten ja Pyramiden, hatten Pharaos und Zeug und Sachen. Sie hatten auch viele Zauberer, Zeug und Sachen. Und doch fehlte diesen intelligenten, gebildeten Leute die Weisheit. Wer war Josef? Eigentlich auch ein Viehzüchter, ein Junger, er machte einfach mit, er half. Und doch hatte er die Weisheit, wie kein Ägypter hatte. Er konnte nicht nur den Traum Pharaos deuten, er hat gesagt, das Deuten ist Gottes Sache, nicht meine Sache. Aber Gott konnte ihm das zeigen und der Pharao wusste, aha, in diesem Josef ist der Geist Gottes. Das ist der Herr, der in ihm wirkt. Diese Intelligenz. Können wir einen besseren Mann finden für all das? Und Gott gab dem Josef sogar die Lösung des Problems. Die Lösung der 7 fetten Jahre und die Lösung der 7 mageren Jahre, Hungerjahre. Und jetzt sind sie im 2. Hungerjahr. Meine Lieben, Gott schenkt Lösungen. Nicht die menschliche Intelligenz darf uns im Wege stehen. Oder der menschliche Stolz, ich bin doch das und das. Nein, Viehhüter, Viehzüchter sind sie. Sollen sie dem Pharao sagen? Und er sagt auch seinen Brüdern und seinem Vater, denn Viehhüter sind ein Gräuel vor den Ägyptern. Sie sind ein Gräuel. In solchen Gräuelverwandtschaft hat er. Josef hatte eine sehr hohe Stellung, schämte sich seiner Verwandten, die einen Gräuelberuf hatten, nicht. Er stand dazu. Das sind meine Brüder, das ist mein Vater. Das ist nicht wunderbar. Der Herr wirkt. Er macht uns stille. Ja, er schenkt uns alles. Gott hat seinen Sohn für uns geschenkt. Er gab ihn dahin für uns. Er ließ ihn sterben am Kreuz, hat ihn auferweckt. Er ist unser Leben. Er lebt uns. Und wenn wir den Sohn Gottes haben, erlöst sind, dann gibt der Herr uns alles andere, was wir brauchen, was wir sind und was wir in Zukunft brauchen. Er gibt uns das Leben, wie auch das selige Sterben. Er hilft uns, er trägt uns durch, er bringt uns zum Ziel. Aber eben, passt gut auf, was da drin zu Hause ist und da drin sich angesammelt hat, all die Jahre hindurch. Ist es Bitterkeit oder Gott loben und anbeten und preisen, den Namen Jesu bekennen, in Freuden, der tut Großes an uns. Lasst uns die großen Taten Gottes mal sehen. Seht ihr, wie Gott an Josef gewirkt hatte, wie er an den Brüdern gewirkt hatte. Sie waren wacker erschrocken, als sie sahen, dieser große Herrscher, das ist unser Bruder Josef. Der hat ihnen gesagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Und Jesus wird all seinen Ablehnern mal sagen, ich bin Jesus, den ihr durchstochen habt, den ihr abgelehnt habt. Da wird es Schrecken sein, nur dann gibt es kein Zurück mehr. Wir können jetzt erschrecken. Es ist schrecklich, in die Hand Gottes zu fallen, aber ist auch ein Geschenk Gottes, in seine Hände uns fallen zu lassen. Und alles, was uns bindet, alles, wo das wir meinen könnten, wir nicht mehr leben, ne? Oder das Ziel, das wir noch erreichen wollen, und dann ja, wir sterben, das sind doch alles menschliche, teuflische Vorschriften, die der Mensch Gott gegenüber macht. Wir sollen sagen, hier bin ich, brauche mich, mach mit mir, was du willst. Heimnehmen oder noch erhalten. Wer an seinem Leben einfach krampfhaft hält, der ist gegen Gott. Der legt sich selber nicht auf den Altar Jesu Christi. Der ist mit Christus weit entfernt, als mitgekreuzigt zu sein. Wir müssen bereit sein, Herr, hier bin ich heute, was du mit mir jetzt vorhast. Ich danke dir, ich sage ja und Amen. Du meinst gut mit mir, du wirst mir alles schenken. Ja, alles schenken, das ewige Leben, die Freude, die Herrlichkeit Gottes, die uns nichts nehmen kann. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir können uns nur beugen und dich bitten, decke auf und nimm alles weg, was uns irgendwie von dir trennt. Wo wir sagen, wir haben das Leben dir übergeben und doch in vielen Bereichen wollen wir es noch selber leben, selber beherrschen, selber bestimmen, statt dass wir sagen, Herr, hier bin ich, mache du mit mir, was du willst, denn du beschenkst uns, du gibst uns ja alles, in dir haben wir alles geschenkt. Ja, wir danken dir, dass du uns berührst, uns unseren Geist aufleben lässt, dass wir nicht mehr immer auf uns selber blicken müssen, sondern deine Herrlichkeit erleben und sehen dürfen. Herr, lass dein Wort auch heute laufen. Segne alle, die dein Wort hören, die auch diese Botschaft hören werden. Schenke du Erweckung, schenke du Durchbruch, auch in unseren Herzen. Amen.
Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an den Gnade zeigest, gehe nicht vorbei.
Heiland, Heiland, Öl des Herzens. frei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du heil. Sei der Friede meines Herzens, wird mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an den Gnade zahlst.